Hello, ladies. The Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 731. Collision Man Punk. Hallo und herzlich willkommen zu Rats Folge 731. Mein Name ist Dennis und heute melden wir uns mal wieder in altbekannter Umgebung. Letzte Woche war ja unser IRL-Livestream, ne? Größtenteils von hier schönen Rewe-Parkplatz auf der Max-Brauer-Allee. Und für alle, die es verpasst haben, in der Instagram-Story gab es auch noch mal ein bisschen Bildmaterial. Da habe ich noch mal gepostet hier, so sieht der Rewe aus, so sieht die Packstation aus. Ne? Also dann konnte man sich das auch richtig gut vorstellen. Die Woche davor waren wir bei unserem guten Freund Stefan Ottenpol, der zwischenzeitlich in Dänemark war und vieles mehr. Es gibt also vieles zu berichten und da ist er mir zugeschaltet. Das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico! Das war wie ein Silvesterböller.
Entschuldigung, das hat er schon nicht übersteuert. Ne? Hallo Dennis, hallo herzliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit. Heute wieder hier drinnen in den eigenen vier Wänden. Es ist ein bisschen traurig schon. Ne? Ich habe mich dran gewöhnt, mit dir unterwegs zu sein und da Sendungen aufzunehmen. Mal gucken, was wir uns in naher Zukunft dann noch einfallen lassen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt erstmal ein kaltes Bier. Ich muss mal einen Schluck nehmen.
Oh, was ist es für eins? Krombacher?
Nee, es war im Kaufpark war der 6er Hop 13 für 3,99 im Angebot. Mhm. Genau, und ich habe mir gerade alle 6 Flaschen geöffnet, also das war jetzt die letzte. Scherz, nein, es war die zweite, die ich gerade öffnete und schmeckt ganz gut. Ich weiß nicht, hast du schon auch schon mal getrunken, ne?
Ja,
nichts Besonderes, aber
ist ja die Guinness
relativ easy.
Pale Ale oder IPA-Marke.
Ganz genau. Ja, es ist viel passiert. Mein lieber Herr Gesangsverein, was war da los? Wir hatten Night of Champions, wir hatten Double or Nothing, wir hatten NXT Battleground, da muss ich mich direkt entschuldigen, ich konnte diesen Pay-Per-View NXT Battleground noch nicht schauen, deswegen auch diese Präsentation, die ich vorbereitet hatte, die eigentlich heute stattfinden sollte, die müssen wir nochmal verschieben.
Aber nächste Woche.
Eventuell nächste Woche, also die Ereignisse, die sich dort zugetragen haben, die werden natürlich auch einen Einfluss haben auf die Präsentation. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, zu gucken, aber die beiden zuvor angesprochenen Pay-Per-Views der WWE und AEW, die habe ich natürlich sehen können.
Ausgezeichnet. Also ihr seht schon, es gibt viel Catch heute. 2 Pay-Per-Views, dann entsprechend natürlich auch 2 Tippspiele. Und da haben wir unterschiedlich erfolgreich abgeschnitten. Das werden wir uns natürlich angucken und vieles mehr. Unser Freund Stefan Ottenpol, gute Besserung an der Stelle, geht raus, war ja in Dänemark mit der ganzen Familie, mit Mama Ottenpol, ne, ehemalige Hörerin des Monats auch zum Beispiel. Und da hat er uns ja auch mit Bild- und Videomaterial versorgt. Mein Lieblingsfoto war er, wo er so ein bisschen seine Eltern gefotobombt hat, da in der Düne.
Tolles Bild, ne? Also Familie Ottenpol im Vordergrund, Mama und Papa, und er saß auf der Düne, fast schon in so einer Russenhocke, ne? Würde ich fast schon behaupten. Saß er dort und man weiß nicht, wer wen gefotobombt hat. Das war ein sehr tolles Bild. An dieser Stelle natürlich auch gute Besserung von mir, lieber Stefan. Ich weiß, 2 Tage Arbeit, das ist viel. Du bist heute ausgefallen, aber ich denke, du bist morgen wieder fresh.
Ist das nicht dieses Hamburger Modell, wenn man nach so einer Ausfallzeit, in dem Fall war es ja ein Urlaub, wenn man da wieder so langsam an die Arbeit rangeführt wird, ne? Dann macht man ja auch erstmal kurze Intervalle.
Ja, das ist auch vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Also sich erstmal daran gewöhnen, ne, an den Arbeitsalltag, dann nochmal eine kleine Pause machen und sowas, ja. Dann Wochenende. Vielleicht verlängert er das Wochenende jetzt auch. Mal schauen.
La la.
Ich berichte.
Wir werden, jetzt machst du ihm aber ein schlechtes Gewissen. Wir werden hier natürlich davon hören und ich habe unserem Freund Stefan Ottenpol in Bezugnahme auf die Sendung, die wir vor 2 Wochen aufgenommen, auch schon gesagt. Ich sag so, hier, halt uns mal auf dem Laufenden, ne? Wenn es neue Sudden Death Biere gibt, vielleicht trinken wir die ja dann sogar wieder zusammen. Und ja, vielleicht gibt's dann auch nochmal eine Live-Performance. Spätestens ist die ja angekündigt, glaube ich, das haben wir an dem Abend auch dingfest gemacht, für die Weihnachtsgala. Ne? The One-Way-Ticket wird da performen. Das ist unser erster Live-Act. Und Nico, vielleicht wird man ja dann auch was aus deinem Solo-Programm hören können.
Das kann durchaus sein, ne? Da bin ich ja gerade hier am Produzieren, würde ich fast schon behaupten. Und da gibt es bald News, ne? Bald wieder ein Insta-Kanal aufgemacht, eine Bandcamp-Page.
Hast du schon einen Manager?
Eigentlich schon. Ich wollte das eigentlich abseits meines Managers vermarkten.
Auf eigene Kappe hier. Eieiei.
Ich muss noch mal mit ihm sprechen. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Da werde ich demnächst mal ein paar Teaser droppen. Und da freue ich mich drauf.
Alles klar. Dann lass uns hier mal starten mit WWE. Night of Champions, du hast schon richtig gesagt, das war der Pay-Per-View am vergangenen Wochenende. Es war ein langes Wochenende. Es war das Pfingstwochenende. Und du hast schon richtig gesagt, Night of Champions, NXT Battleground und dann auch noch Double or Nothing von AW. Also viel an Catchen. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere da draußen wird alles geguckt haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, der eine oder andere da draußen wird gar nichts davon geguckt haben und sagt, Mensch, jetzt freue ich mich aber auf die Reds-Folge, damit die mir sagen, muss ich's gucken? Was muss ich gucken? Und dafür sind wir natürlich auch da. Also, Night of Champions fand im Jeddah Superdome statt in Saudi-Arabien. Und es ging direkt los, Nico, mit dem Finalmatch. Das war ja ein Turnier. Es ging um den neuen World Heavyweight Title, der ja bei Raw dann beheimatet ist. Trotzdem waren in diesem Turnier Catcher von Raw und von SmackDown und im Finale dementsprechend auch Seth Rollins von Raw gegen AJ Styles von SmackDown. AJ Styles von SmackDown taucht aber so auch dann beim Raw nach diesem Pay-Per-View auf. Also dieser ganze Brand-Split und da müssen wir schon mal anteasern. In den nächsten Wochen irgendwann wird ja unsere gute Freundin Nicole auch hier dabei sein. Und da, sie ist schon ein bisschen fuchsig. Sie ist ja so auch für knallharte Regeln und dann sagt sie, also wofür macht man denn hier diesen Draft, wenn dann jeder ist, wo er sein möchte oder auch nicht.
Ja. Also es ist gerade, wenn es um die Titel geht, ne, sollte man sich da vorher irgendwie im Klaren sein. Pass mal auf, wenn der jetzt bei SmackDown ist, dann kämpft er natürlich nicht um diesen Titel, der gerade bei Raw am Start ist. Ja, das ist ein bisschen eigenartig. Aber egal, die Leute in Saudi-Arabien waren gut drauf, das Publikum war on fire. Diesmal auch gar nicht so viele Leute, so viele
Scheiß.
Genau, überschaubar. Da waren viele, viele Catch-Fans da, die hatten Spaß dran und waren auch erfreut an dem ersten Match, dem Opener. Das war nämlich dieses von dir angesprochene Match zwischen Seth Rollins und AJ Styles. Da ging es um den Vakanten, in Anführungszeichen Vakanten, den neuen World Heavyweight Championship. Und da konnte sich Seth Rollins durchsetzen in einem Match um die 20 Minuten. Schöner Opener, wie man es auch erwartet hat, ne, zwischen den beiden. Ne? Die können es. Und Seth Rollins wieder toll angezogen. sehr androgyn kam er da in seinem Leopardendress.
Ich hoffe, das war kein echtes Leopardenfell.
Mit ordentlichen Schulterpolstern. War fast schon zu androgyn für Saudi-Arabien, dachte ich mir. Aber die Fans haben es mit einem schmunzelnden Auge beäugt.
Genau. Seth Rollins hier natürlich großer Favorit und konnte sich dann hier auch durchsetzen mit dem Stomp. Schönes Match, schöner Opener, die Crowd richtig, richtig heiß, hatte richtig, richtig Bock auf den Event und ich glaube, die WWE hat selber auch nochmal hier angekündigt gehabt, dass es der am schnellsten sich verkauft gehabte Saudi-Arabien Pay-Per-View aller Zeiten, also was die Tickets vor Ort angeht. Dementsprechend. Die Crowd hatte Lust und Nico bei der, du hast schon richtig gesagt, ist quasi ja vakant, aber irgendwie auch ein neuer Titel, der ja eingeführt wurde. Also Seth Rollins, der erste offizielle Titelträger und per überreicht wurde der Gürtel dann höchstpersönlich natürlich von Triple H.
Ja, da freue ich mich natürlich immer, wenn man ihn mal wieder sieht, ne? Triple H, der gute Mann, der lässt sich ja selten blicken, aber hier, das wollte er sich nicht nehmen lassen, wollte Seth Rollins diesen Titel überreichen. Finde ich immer cool, ist eine schöne Geste und gibt dem Titel so ein bisschen Wertigkeit.
Auf jeden Fall und ähnlich wie Tony Khan lässt sich ja auch Triple H gerne immer hier mit Wrestlern, posiert er gerne. Tony Khan ist eher noch der Hacker, ne, der die Leute auch gerne mal umarmt und Triple H hier mal mit seiner Pose, ne, der fingert gern. Zweites Match des Abends. Trish Stratus hatte es zu tun mit Becky Lynch und wir kommen nachher noch aufs Tippspiel zu sprechen, aber hier führte, und das ist sicherlich auch, Nico, mit ein Grund, warum diese NXT-Präsentation natürlich diese Woche noch nicht fertig sein konnte und noch aktualisiert werden muss, Zoe Stark hier greift zugunsten von Trish Stratus ein und da werden wir jetzt wohl auch eine Fehde sehen, ehemalige NXT-Catcherin.
Ganz sicher, ne? Die hat es ja durch den Draft zu Money Night Raw geschafft. Sehr gut im Ring, sehr gute Performerin im Ring, sehr muskulös. Also nicht, die kann was ab. Die kann richtig was ab und die ist technisch auch sehr gut. Am Mikrofon, da kann auch ein bisschen gearbeitet werden, aber finde ich ganz nice, dass man hier so einen, ja, einen neuen Star aus dem NXT Universe ja hier in so eine Main-Roster-Fehde direkt mit ein. Ja, baut, ja. Ich meine, Trish Stratus wird so ein bisschen ihre Mentorin sein, wird sie so ein bisschen auf ihrer Seite, an ihrer Seite haben. Finde ich ganz geschickt. Bei diesem Match war ich hin und her gerissen, was das Tippspiel anging, lieber Dennis.
Ja.
Hin und her. Mhm. Ich dachte, okay, wird diese Fehde fortgeführt zwischen Trish oder Becky? Wird sie hier beendet? Da habe ich ein paar Mal hin und her getippt. Am Ende natürlich mal wieder falsch. Ne? Also lasst es kurz vor Abgabeschluss der Tipps nochmal umzutippen. Lasst es einfach. Es funktioniert nicht. Das hat einen Punkt.
Ich habe es dir ja schon erzählt, was mir passiert ist. Ich stelle mir normalerweise immer einen Wecker. Ich stell mir immer einen Wecker. Typischerweise dann so auf 23 Uhr, weil die Pay-Per-Views ja ein Tippabgabeschluss ist 23:59. Und ich stelle mir dann Wecker und dann weiß ich, okay, guck noch mal über die Tipps drüber. Und ich war nämlich dadurch, dass es ja am Samstag um 17:59 Uhr war, ja Tippabgabeschluss, hatte ich mir einen Wecker gestellt auf 17 Uhr und ich war auf Arbeit. Und mega Stress, mega viel zu tun. Und auf einmal klingelt dieser Wecker und ich gucke aufs Handy. Und ich hatte tatsächlich keine Ahnung, ich hätte dem Wecker einen Namen geben sollen. Aber in dem Moment habe ich, also vorher, wo ich den Wecker gestellt habe, habe ich gedacht, so, klar, Wecker klingelt. Du denkst wie immer dran, über die Tipps zu gucken. Und an dem Aufstehen. Tag, ich guck aufs Handy und ich denke so, warum habe ich mir jetzt einen Wecker gestellt? Und mir ist es tatsächlich nicht eingefallen in dem Moment. Und dann irgendwann um 20 Uhr denke ich so, oh nein, du wolltest doch noch mal über die Tipps drüber gucken. Und das wäre hier tatsächlich ein Match gewesen, wo ich eh schon vorher hin und her überlegt habe und wo ich, glaube ich, tatsächlich dann noch mal auf Trish Stratus gewechselt hätte. Also von daher, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Hier hatte ich ein bisschen Pech.
Ja, es hat nicht funktioniert für Becky Lynch, weil sich eben Zoe Starks da eingemischt hat. Ne? Im Kill Bill Outfit war sie unterwegs. Und ja, Trish hat hier unfair gewonnen. Hast du das Match gesehen? Wie fandest du, dass Trish noch gut in Shape ist, dass sie das Match gut verkauft hat? Ich fand, das war ja ausreichend bis befriedigend.
Oben rum finde ich sie ist ja auf jeden Fall sehr gut in da Form. Ist sie weiterhin auf jeden Fall, da kann sie ja. Auf jeden Fall an frühere Glanzzeiten anknüpfen, würde ich sagen.
Verändert, komischerweise.
Da hat sich da steht alles wie eine Eins. Und
erschreckend.
Was wir hier ist auch, ich finde es immer schön, wenn wir hier so ein bisschen so diesen roten Faden, den wir oft haben. Also du hast jetzt hier den Eingriff, der Heel gewinnt, dann hast du jetzt wahrscheinlich irgendwie bei Money in the Bank, vielleicht kommt Lita sogar nochmal zurück, ne? Oder du hast entweder ein Tag-Team-Match oder du hast Becky Lynch, die jetzt hier es mit Zoe Stark zu tun hat, um dann nochmal beim SummerSlam, beim Groß-Event, dann nochmal ein Rückmatch zu kriegen gegen Trish Stratus, was sie dann gewinnen kann und so weiter. Also das finde ich immer ganz schön. Ja, da hat absolut. Man hier auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Story aufgebaut für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate gar, für die nächsten Pay-Per-Views. Und
Blut hat sie auch gelassen. Ne? Becky Lynch wieder geblutet, wie sonst was. Noch mehr als damals, als sie zum Mann wurde.
Hat sie groß gemacht damals, das Blut, ne?
Absolut. Und jetzt auch wirklich, mein lieber Mann, es wurde viel geblutet hier bei diesem Pay-Per-View. Ich glaube, auch im ersten Match hat er auch, AJ Styles hat auch eine kleine Wunde davon getragen. Aber bei den Saudis ist das alles gern gesehen.
Da ist es, glaube ich, auch Voraussetzung. Drittes Match des Abends, das war unser Freund Gunther auf seinem Weg, neuer Intercontinental-Rekord-Champion zu werden. Ich glaube, Anfang September ist es soweit. Da hat er dann den Honky Tonk Man. Hätte er ihn überholt? Für nächste Woche rechne ich das auch nochmal genau aus, an welchem Tag es soweit wäre. Und Mustafa Ali Nico konnte hier nicht wirklich eine Gefahr für ihn darstellen. Das war aber jetzt, glaube ich, auch keine Überraschung vorab, dass er sich hier unter 9 Minuten Powerbomb-Finish und Gunther hält den Intercontinental-Titel natürlich.
Ja, also Mustafa Ali, man muss ihm sagen, man muss ihm zugute halten, er hat alles versucht, es war echt ein gutes Match, ne? Also Ali, er ist ein Techniker, ja. Retribution erinnert sich nicht gerne an diese Gruppierung, ne? War ja mit die größte überhaupt in der Neuzeit der WWE. Scherz. Aber er hat wirklich alles gegeben und es war mal so ein tolles Match, ne? Also Techniker gegen Gunther und die Shops und die Clotheslines und die Lariats und die Powerbomb und das war schon ganz geil. Also mir hat es sehr gut gefallen. Besser noch, als ich zuvor dachte.
Okay.
Das obwohl das Finish ja, wie du schon sagst, ne, also nahezu eindeutig schon feststand, war das überraschend gut.
Also da tatsächlich auch mal eine positive Überraschung. Freut man sich ja, wenn was besser ist, als man gedacht hat. Ne?
Ja, ja.
Weiter ging's mit Bianca Belair, die ja schon den Rekord aufgestellt hat. Ne? Ist die longest reigning Damen-Championess der Modern Era. Und da war es dann tatsächlich jetzt Zeit, hier ihren Titel zu verlieren. Und auch das lustigerweise, das Match, wo ich mir vorher dachte, ich denke so, okay, da könnte man eigentlich, jetzt ist so die gute Zeit, jetzt ist die, ne, WrestleMania ist vorbei, jetzt kommt so ein bisschen dieses Sommerloch und das ist eigentlich dann so, wo du jetzt ja schon so ein bisschen Richtung SummerSlam vielleicht auch aufbaust, ne, wo jetzt die Heels typischerweise gewinnen, um dann eben dem Babyface die Chance zu geben, so ein bisschen auf die Jagd zu gehen. Also auch das wäre ein Match gewesen, was ich tendenziell vielleicht sogar nochmal umgetippt hätte. Ich glaube, mindestens eins der beiden hätte ich umgetippt. Das heißt, das hätte nochmal ein paar Punkte gegeben. Und den Asuka kann sich hier durchsetzen mit einem Finish, was ich zumindest so auch noch nicht gesehen habe. Denn der Mist, der wurde hier nicht ins Gesicht gesprüht, das ging daneben, sondern sie hat ihn sich dann auf die Hände gespuckt und hat dann mit den Händen Bianca Belair das in die Augen gerieben. Die war ja geblendet und dadurch konnte dann Asuka tatsächlich sich hier den Titel holen.
Was nicht jeder weiß, dieser grüne Mist, der ist hochtoxisch. Ja. Er ist hochtoxisch, also wenn man da auch nur ein Müh von ins Auge bekommt, dann kannst du erstmal mindestens 30 Sekunden nicht sehen. Es war ein bisschen oversold hier, oversold von Bianca, leider, weil der grüne Mist, der war nicht so wirklich massiv in ihrem Gesicht oder in ihren Augen zu sehen. Trotzdem hat das dazu geführt, dass sie den Titel abgeben musste. Ich habe mich hier im Tippspiel für Bianca entschieden. Im Nachhinein auch ärgerlich. Ich habe immer noch so im Hinterkopf, dass man in Saudi-Arabien, ja, das ist immer so irgendwie so House-Show-Charakter, da lässt man keinen Titel wechseln. Nein, ist ja falsch. Ne? Es ist ja gar nicht mehr diese House-Show Saudi-Arabien, sondern es ist ein klassischer Pay-Per-View, der da stattfindet. Letztes Jahr war es, glaube ich, Elimination Chamber oder sowas, ne? Welcher in Saudi-Arabien ausgetragen wurde, ne? Also das ist dann auch doch keine Ausrede mehr, hier einen Titel nicht wechseln zu lassen.
Ich habe gerade nachgeschaut, unser Freund Gunther aktuell ja auf Platz 3 der längsten Title Runs, 354 Tage aufwärts, hält den Titel. Randy Savage 414 Tage und dann eben der Honky Tonk Man 454. Und wenn wir jetzt mal durchrechnen, seit dem 10.06.2022 hält unser Freund Gunther diesen Titel. Das kommt dann genau wie vorhin angedeutet, Anfang September, 7. September ist dann, zieht er dann gleich. Das heißt, bei SmackDown am 8. September gibt's hoffentlich, ist er eigentlich jetzt bei Raw oder bei SmackDown?
Bei Raw. Ist bei Raw. Gesamtes Imperium ist bei Raw.
Aber ich denke mal, bis dahin gibt es eh keinen Brandsplit mehr. Also den gibt es ja jetzt schon nicht. Und dann kann ordentlich gefeiert werden. Ich weiß nicht, lebt der Honky Tonk Man noch? Kann man den da einladen?
Der lebt aber sowas von, hoffe ich doch.
Ja, ist man bestimmt ver. Der ist 70 schon.
Eieiei. Ja, das ist ja nix. Das ist ja heutzutage nix. Eieiei. Leute werden 140 heutzutage.
Wer denn, ja, genau?
Die, aber auch der.
Besonders,
beide, besonders auch Wrestler werden besonders alt. Ne?
Hulk Hogan Vince ist tatsächlich McMahon, wahrscheinlich schon 138, ne?
Der ist sehr alt, aber auch Vince McMahon als Non-Wrestler ist ja auch immer noch unfassbar in Shape und auch im Kopf und geistig einfach, ja, mein Gott, also wie ein, ich würde fast sagen, wie ein Siebenjähriger.
Das
so jung Fall. Ist, so jung so ist er im Kopf. Und der ist ja auch nicht tot zu kriegen.
Weiter ging es. Und das habe ich tatsächlich ein bisschen gewundert, die Match-Order, dass man hier Damen-Match nach Damen-Match gemacht hat. Eine Sache, die vielleicht zu dem Bianca Belair-Match noch sagen muss, auch hier, das Publikum ist in den letzten Wochen auch, ne, in Puerto Rico haben wir das gesehen, turnte langsam so ein bisschen gegen sie. Das war so ein bisschen dieses John Cena-Phänomen. Ne? Wenn du irgendwann nur noch gewinnst, dann finden die Leute das auch nicht so gut. Und wollten hier mal was Neues sehen und dementsprechend mal gucken. Dann, wie gesagt, das nächste Damen-Titel-Match, Rhea Ripley gegen Natalya, eine Minute knapp Zeit. Also das, die Reise, sage ich mal, für Natalya von, ich weiß gar nicht, wo das letzte Raw
an ihrem Geburtstag an auch
noch. Ja gut, okay, dann war das wahrscheinlich der Grund. Aber diese Reiserei und dann für eine Minute acht, naja.
War ein Squash-Match, Rhea Ripley wird sehr stark dargestellt, hat mir irgendwie mal für klare Verhältnisse gesorgt, Prison Dom natürlich an ihrer Seite, ne? Dieses Paar gefällt mir sehr, sehr gut, auch nach dem Match, nach dem Sieg von Rhea, als Dom dann sie angesprungen hat, ja, wie so ein, als wenn er ein kleines Mädchen ist oder ein kleiner Bub ist, ne? Und er ist ja ein bisschen größer, wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer als Rhea und er springt ihr so in die Arme, das war ganz lustig tatsächlich. Ja, für Natalya
so ein bisschen war erinnert das mich arg, und das ist glaube ich auch gewollt so ein bisschen, ne, an Eddie Guerrero und Shayna. Ist schon
auch schön. Wir werden wahrscheinlich gleich nicht auf Monday Night Raw ganz eingehen, aber auch eine kleine Geschichte hier einmal eingeworfen. Auch da gab es eine tolle Situation zwischen Seth Rollins und Rhea Ripley. Hast du das mitbekommen? Mm-mm. Ich weiß nicht, was für ein Tag-Team-Match es war. Ist auch vollkommen wurscht. Auf jeden Fall, Rhea Ripley stand draußen, Seth Rollins plötzlich neben ihr und legte den Arm um sie und sie lächelte und guckte rüber und erschrak sich. Und das war so ein bisschen eine Anspielung auf eine alte Szene, ich weiß nicht, von 2000 noch was, Shawn Michaels und Milena.
Ah,
okay. Eine Hommage, war ganz schön. Und auch bei AEW, wo wir gerade bei diesem Judgment Day sind, auch bei AEW haben ja The Acclaimed so einen kleinen Diss gemacht in Richtung Buddy Matthews. Ihr müsst wissen, der ist mit in Real Life mit Rhea Ripley zusammen und auch der hat Max Caster in seinem Rap auch einfließen lassen. Ne? So ein bisschen diese Storyline hier mit Ripley und Dominic Mysterio, ganz cool und ganz smart auch von Dominic und Rhea, die drauf geantwortet hatten via Twitter. Okay, wir sind halt irgendwie over in zwei Companies. Fand ich ganz sympathisch.
Auf jeden Fall. Wer auch over ist, beide sogar sehr, muss man sagen. Ne? Das sind natürlich Brock Lesnar und Cody Rhodes. Brock Lesnar, der viel catcht. Ne? Also müsste man nochmal nachgucken, die Experten da draußen für die Statistiker gucken. Also so viel catchen sehen habe ich ihn, glaube ich, lange nicht in auch kurzer Zeit. Und das Finish auch, Nico, das deutet hier auch darauf hin, dass wir ihn ja spätestens beim SummerSlam auch wieder catchen sehen werden. Die Rede ist natürlich vom Match Brock Lesnar gegen Cody Rhodes. Cody Rhodes, der hatte ja den Arm gebrochen, ne? Hat hier mit einem Gips gekämpft und immer wenn er den Gips aktiv eingesetzt hat, dann hat es nicht wehgetan, aber wenn er natürlich dann zum Beispiel mit dem Gips auf den Ringboden gefallen ist, dann hat es natürlich sehr wehgetan. Ja. Also es ist so wie diese selektierte Wahrnehmung. Ne? Und das Match 9 Minuten 37, ne? Brock Lesnar, der arbeitet ja im Normalfall keine 10 Minuten. Und hier auch für ihn ganz untypisch. Normalerweise ist er ja im Opener in Saudi-Arabien, damit er direkt mit dem ersten Flugzeug wieder nach Hause fliegen kann. Also hier sechstes Match des Abends. Da hat man ihn hoffentlich Backstage bei Laune gehalten. Und
das hoffe ich aber auch, du.
Hier dann das Finish. Ne, es gab den Kimura-Lock von Brock gegen Cody. Cody hat mal probiert, den zu kontern, hat aber diesmal eben nicht geklappt. Und dann letztendlich Referee-Stoppage. Ne, also Cody hat nicht aufgegeben, ist bewusstlos geworden,
natürlich sehr angeschlagen laut Storyline und Brock Lesnar ist natürlich auch ein harter Hund, ne, ist ein Tier. Er ist das Biest. Das riecht nach dem finalen dritten Match, du hast es angesprochen. Mal schauen, wie man jetzt Cody unterbringt in den nächsten Money Night Raw Episoden, ob man ihn eventuell, ob dieses Match schon beim Money in the Bank Pay-Per-View stattfindet, ob Cody Rhodes beim Money in the Bank Ladder Match mitmacht, das alles steht noch nicht fest. Es wird auf jeden Fall ein drittes Match der beiden geben.
Auf jeden Fall. Und dann, welche Stipulation würdest du dir da vielleicht wünschen?
Das wird was heißt wünschen? Ja,
ist so ein Last Man Standing oder sowas?
Last Man Standing, auf jeden Fall in No Holds Barred, ist halt ein bisschen lame, aber vielleicht so ein Last Man Standing.
Ein Treppenmatch, wäre das was du sagst, ja?
Lange nicht mehr, ne? Hm? Es gab's auch nur
Big
einmal.
Mit Big Show als Special Guest Referee, wenn er dürfte.
Oh, das Stairs Match damals übrigens war zwischen
legendär.
Eric Rowan und
Big Show? Big Show. Ich verbinde immer Big Show mit dieser Stipulation.
Wir müssen das nochmal verifizieren.
Siebtes Match und gleichzeitig der Main Event. Da ging es um die Undisputed WWE Tag Team Titles. Kevin Owens und Sami Zayn, so rum heißen sie. Amtierende Titelträger hatten es zu tun mit Roman Reigns und Solo Sikoa. Und Nico, hier passierte ja etwas, was, glaube ich, auch diese Woche bei SmackDown noch Auswirkungen haben wird. Denn wir haben es letzte Woche schon diese 1000 Tage,
genau.
Das kommt diese Woche bei SmackDown und es gab hier ja auch ordentlich Trouble in der Bloodline. Was ist da los?
Trouble gab es ja schon zuvor, ne? dass ein Roman Reigns das Vertrauen auch in die Usos verloren hat. Ne? Sie haben es einfach nicht geschafft, Kevin Owens und Sami Zayn die Tag Team Titel wieder abzunehmen. Deswegen hat er mit seinem Enforcer zusammen Solo Sikoa dieses Match ja da bestritten bei Night of Champions. Und ja, die Usos, die sollten fernbleiben, die sollten sich auch gar nicht einmischen, sie mischten sich aber doch ein. Es war am Ende des Matches und sie wollten sich aber zugunsten ihres Tribal Chiefs einmischen. Das kam wieder zu Missverständnissen. Es war ein Hin und ein Her. Ne? Ich stand hier im Wohnzimmer. Ja, vorher lag ich, dann stand ich. Mein Gott, und nicht nur ich stand, er stand einiges an mir. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Auch tolles Schauspiel wieder. Diesmal nicht Jey Uso, der ja, zweifelte, sondern Jimmy Uso, der, dem es einfach reichte, ja, der, der einfach sagte, jetzt reicht's, und es wurden zwei Superkicks ausgeteilt gegen den Tribal Chief. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Statement. Das ist der dicke Mittelfinger gegen den Chef. Also wie man das jetzt nochmal zurechtrücken kann, dass diese, ja, Geschwister will ich nicht sagen, dass diese Verwandten, ja, diese Blutsbrüder vielleicht auch, ne, wieder zusammenfinden. Schwierig, schwierig, schwierig. Es wird gemunkelt, dass es eventuell sogar ein Match geben wird zwischen den Usos und Roman Reigns sowie Solo Sikoa. Eventuell bei Money in the Bank Pay-Per-View. Vielleicht ist das so, ne, Familienpakt, ne, das verträgt sich auch wieder, ne? Aber diese Geschichte hatten wir ja irgendwann auch schon mal, ne, diese ganze Geschichte damals mit Jey Uso und Jimmy Uso, die sich dann irgendwann ja, Roman Reigns, sag ich mal, ergeben haben, ne, vor langer, langer Zeit, der Beginn der Bloodline. Will man das wiederholen oder splittet man diese beiden Parteien jetzt vollkommen?
Das war ja eigentlich damals keine gute Fehde, so wie ich mich erinnere. Ne? Also richtig gut, das ist jetzt natürlich in den letzten Jahren so ein bisschen, hat man das vergessen, ne? Aber diese ganze Bloodline-Storyline, die war ziemlich dröge, bis eben...
Fing lame an.
Ganz genau, bis Sami Zayn dazu kam. Ne? Also dieses ganze, hier die Usos sind halt auch nicht die geilsten, also die können schon gut catchen, ne, aber sind halt nicht die geilsten, wenn es Promo und vielleicht auch mehr als zwei Gesichtsausdrücke angeht. Ne? Dementsprechend, das war damals, erinnere ich mich noch, ziemlich, ziemlich lame, die Storyline Usos gegen oder Jimmy, ich weiß nicht, Jimmy oder Jay, wer es damals war, ne?
Jay war das, ne? Gegen Hell in a Cell Match und sowas.
Genau, alles, ne? Also ziemlich lame. Also ich hoffe, da gehen sie jetzt nicht in diese Richtung. Warten wir mal ab, was tatsächlich da jetzt passiert. Aber man muss sich jetzt ein bisschen was einfallen lassen, denn man muss jetzt auf der einen Seite gucken, Nico, man muss irgendwie Cody Rhodes beschäftigen, ne? Irgendwie, dass man ihn auch so ein bisschen aus dem Titelrennen vielleicht erstmal raushält. Das scheint ja aktuell ganz, ganz gut zu laufen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich jetzt auch einen Roman Reigns beschäftigen, denn mittlerweile glaube ich ja tatsächlich auch nicht mehr dran, dass das hier mit The Rock noch irgendwie was wird, ne? Vielleicht macht er hier mal einen Special Guest Referee oder sowas, aber ich glaube, da plant jetzt wirklich keiner mehr mit. Das heißt, der große WrestleMania Main Event, auf den man wahrscheinlich, würde ich sagen, hinarbeitet, ist eben dann das Rückmatch, ne? Roman Reigns gegen Cody Rhodes, und da muss man sich jetzt ein bisschen was überlegen, wie man die nächsten 10 Monate noch überbrückt.
Zumal die beiden ja auch natürlich wieder in unterschiedlichen Brands sind, ne? Also wenn man da wirklich jetzt den Brand-Split als ernsthaft wahrnimmt, dann gibt es da erst gar nicht die größte Möglichkeit, dass die beiden erneut aufeinandertreffen.
Naja, also unser Freund AJ Styles zum Beispiel, der war ja auch am Montag wieder bei Raw.
Vince McMahon hat sich remote zugeschaltet, und das war seine Entscheidung, zwar relativ kurzfristig, ja, aber du hast vollkommen recht. Es ist Blödsinn, so ein Brand-Split zu machen, und dann tauchen die Leute dann trotzdem... Wenn es beim Pay-Per-View ist, keine Ahnung.
Ja,
aber jetzt hier in den Shows, das ist ein bisschen schwach. Naja, das war Night of Champions. Ich habe das hier live geschaut zu Hause zu einer sehr genehmen Zeit. Ne? 19 Uhr fing die Main-Show an, ging 3 Stunden 15 oder sowas. Ne? Ach, das war toll, ne? Samstags und irgendwie ein Bierchen dabei, und
wird demnächst wieder so lange sein. 1.7. ist Money in the Bank.
In London, genau.
Deutscher Zeit, ich glaube 21 Uhr geht's los.
Ja.
Dementsprechend auch da schon mal vielleicht den Wecker stellen. Wir gucken mal aufs Tippspiel www.kicktipp.de/WWE. Es gab tatsächlich nur zwei, die alles richtig getippt haben, 28 Punkte geholt haben. Das ist zum einen der Flair-Fan und der Marco Guerrero 93. Und damit schauen wir mal.
Herzlichen Glückwunsch.
Auf die Top 10. Die Top 10 werden auf dem 10. Platz angeführt von Rom 316 und dem Olic 22. Auf Platz 9 der Raul Dämon und Platz 8 der Kev 1804-1994. Alle mit 117 Punkten. Dann kommen mit 118 Punkten auf dem geteilten 5. Platz der Nico, der Chermi und ich. Dann kommt mit 119 Punkten der Knödel, zwei Plätze runter, wäre schlecht, tatsächlich nur 15 Punkte geholt. Nico, wir haben 20 geholt, 28 wären möglich, also auch einiges verschenkt hier. Unox von 5 auf die 3 hoch, 121 Punkte, 8 Plätze hoch auf den 2. Platz der Duffman mit 122 Punkten und 1 Punkt an der Spitze. Neuer Führender von 4 auf die 1 der Wolfman mit 123 Punkten. Also Nico, wir sind mit 5 Punkten hinter der Spitze hier eindeutig in Schlagdistanz. Also hätten wir einfach auf Asuka getippt, würden wir jetzt von der Spitze grüßen. Aber das war ja erst der 5. Pay-Per-View des Jahres. Also da kommt noch einiges. Und man kennt das ja vielleicht, ne, bei der Formel 1, beim Motorradrennen, wo auch immer, im Windschatten zu sein, bevor es in die letzte Runde geht oder die letzte Kurve manchmal ja sogar. Das kann oft von Vorteil sein. Und damit gucken wir.
So wie ich in der letzten Saison, ja. Dennis. Ja,
ganz genau.
Eine Sache noch, ne, bevor wir zur AEW switchen. Hast du neue Informationen?
Ja, nein.
Was ist mit Jürgen Uso los?
Da gucken wir einmal rein, was da tatsächlich los ist. Ich habe ihn jetzt hier noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Er hat sich ja nicht mehr bei uns gemeldet, nachdem wir ihm unterstellt haben, dass er storyline-technisch ein bisschen mit der Bloodline da mit der Bloodline.
Ja, ja. Ich sehe es hier, 11 Plätze hoch hat er gemacht, 20 Punkte hat er geholt, also ähnlich wie wir. Er hat auch die gleichen Tipps abgegeben wie wir. Ich könnte mir vorstellen, dass, da müssen wir vielleicht mal bei unserem Kicktipp Nico jeweils bei den Accounts die Passwörter ändern. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt die neue Taktik ist von Jürgen Uso, einfach sich bei uns reinzuhacken und unsere Tipps zu kopieren.
Ja, der hat auf jeden Fall gesehen, zumindest einer von uns wird das Tippspiel gewinnen und das scheint für ihn eine Möglichkeit zu sein, sich an die Spitze zurückzukämpfen jetzt. Ja, ne? Also. Jürgen Uso, mein Lieber, wenn du uns hörst, klär uns auf, wir laden dich in unsere Sendung ein. Wie ist dein Verhältnis zu Jimmy und Jay Uso, zum Tribal Chief und zu Lucy Coa? Kannst du uns spoilern?
Wie geht
die Storyline weiter?
Ja. Kann natürlich sein, dass er jetzt am kommenden Freitag, also morgen, auch bei SmackDown vor Ort ist, ne, für diese Celebration. Also, ja, nice. Lieber Jürgen, schöne Grüße, alles Gute. AEW, Double or Nothing, aus der T-Mobile Arena in Las Vegas. Wir hatten das Hardys und Hook Match in der Pre-Show, da hatten sie es mit den Ass-Boys und Ethan Page zu tun. Das Ganze ging um den Vertrag, weiß gar nicht, ob die Stipulation dann tatsächlich durchgesetzt wurde, um den Vertrag von Ethan Page. Also die Faces konnten sich hier durchsetzen und dann war es auch Zeit für
Jeff Hardy hat wohl, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, Jeff Hardy war wohl so unfassbar kacke in Shape, hat irgendwie einen Botch nach dem anderen gerissen. Ich habe nur Tweets gelesen, wo Leute wirklich ernsthaft, ohne boshaft zu sein, schrieben, geh bitte, retire, bitte. Also das ist wirklich, wirklich mies. Hm. Muss man nochmal reingucken.
Ich wollte gerade sagen, muss man vielleicht nochmal ein Blickchen reinwerfen. Offiziell los ging dann die Main-Show mit der Battle Royale, ne? Die 21-Mann Blackjack Battle Royale um den AEW International Champion, den Orange Cassidy die letzten Wochen und Monate ja in vorzüglicher Art und Weise verteidigt hat, Woche um Woche um Woche tolle Matches gezeigt hat. Und dementsprechend war ich auch hier ja emotional schon involviert. Ich hätte mich so geärgert, wenn er hier in so einer Battle Royale den Titel verloren hätte. Und die war wirklich richtig, richtig gut gebookt, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, hat auch richtig viel Zeit bekommen. Knapp 23 Minuten ging die und die letzten beiden waren dann Orange Cassidy und Swerve Strickland. Und auch da sah es mehrere Male so aus, als wenn hier tatsächlich Orange Cassidy den Titel verlieren würde, ne? Und Swerve Strickland hier der neue Champion würde. Und dann ganz am Ende hat Orange Cassidy, beide standen auf dem Apron, also außerhalb vom Ring, ne, auf dem Apron, hielten sich am Ringseil fest und Orange Cassidy hat dann kurz überlegt, dann mache ich jetzt den Orange Punch und dann hat er sich gelegt, ach komm, brauche ich doch gar nicht. Und dann hat er in Orange Cassidy-Manier einfach die Hand von Swerve Strickland weggekickt und
so macht
damit
man das,
ist der rausgefallen. Wie hat dir die Battle Royale gefallen? Hat es dir auch so viel Spaß gemacht wie mir?
Wahnsinn. Ich war, ich hatte gar nicht so große Erwartungen, so hohe Erwartungen. Ich war absolut geflasht. Also es war für mich der perfekte Opener. Erstmal haben wir wahnsinnig viele Leute hier natürlich gehabt, wo ich mich gefragt habe, schade, warum sind die nicht auf der Card, ne? Also gerade auch irgendwie so ein Switchblade, Juice Robinson, ne? Also viele, viele Leute, Strickland gerade von dir angesprochen, viele, viele Leute, viele, viele Fäden auch irgendwie hier mit reingebracht. Und es war richtig, es war spannend, es war lustig, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich hier leider auch für den falschen Tipp entschieden.
Oh!
Denn ich hätte tatsächlich so ein Switchblade, wobei das im Nachhinein auch vollkommen dumm ist, den in einer Battle Royale gewinnen zu lassen. Aber ich dachte mir, weil die er und der Golden Bullet Club oder wie sie jetzt heißen, ja gerade so eine kleine Fehde mit Orange Cassidy haben, hätte ich gedacht, dass sie sich da irgendwie unfair wie auch immer durchsetzen. Dem war nicht so. Ich habe mich trotzdem gefreut, obwohl ich falsch getippt habe für Orange Cassidy. War ein geiles Ding.
Ja, auf jeden Fall. Hat es auf jeden Fall verdient. Ich bin gespannt, in welche Richtung das noch geht und welche tollen Matches wir von ihm in Zukunft noch sehen werden. Ein Match, was sehr hohe Erwartungen hatte. Jim Ross, der hier auch zu Beginn kommentiert hat, hat auch gesagt, Mensch, das sind zwei der tollsten Wrestler, die es aktuell gibt. Das Match war natürlich das Unsanctioned Match. Adam Cole gegen Chris Jericho. Sabu, der hatte ja letzte Woche bei Dynamite dann hier sein Debüt gefeiert, ne? Sollte hier der Special Enforcer sein. Hat er auch direkt mal gemacht, indem er hier direkt zu Beginn vom dritten Seil durch, ich weiß gar nicht, wer lag da auf dem Angelo Parker?
Weiß keiner so genau.
Direkt der Body Splash vom
sehr Top, unbeholfen.
Vom dritten Ringseil, wie so ein nasser Sack da runtergesprungen, aber in seinem Alter, krass. Das Match hat mich, ich weiß auch nicht warum, hat mich lame. Gar nicht gecatcht.
Erschreckend.
Knapp 19 Minuten, ich fand's nicht gut.
Ich war erstmal schockiert über die Platzierung. So ein Unsanctioned Match als zweites Match auf der Card fand ich ein bisschen verwirrend schon. Und ich fand es sowas von langweilig. Mhm. Also es war träge, es waren verbotschte Moves.
Jericho war auch nicht so
war auf
der Höhe.
Und auch das der Beginn des Matches, ne? Er mit seiner Appreciation Society draußen, dann hier Sabu und Roderick Strong, dann brawlen die sich, dann sind sie plötzlich einfach weg, alle. Einfach weg. Ich meine, sie hätten sich ja einmal wieder einmischen können, ne? Das geschah dann später durch andere Menschen, aber das war komisch. Also, und auch so brutal war das jetzt auch gar nicht. Man wollte sich natürlich ein bisschen was aufheben für das, für den Main Event, für das Anarchy in the Arena Match. Aber das fand ich jetzt ein bisschen schwach.
Ja. Da hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet, aber
es lag an Jericho, glaube ich.
Ich glaube, er hat irgendwie keinen guten Tag gehabt und auch natürlich immer ein Ende. Das war ja jetzt nicht super brutal, ne? Adam Cole saß dann auf Chris Jericho und hat ihm da ein paar Schläge verpasst und dann gab es auf einmal Referee Stoppage. Der Referee hat es hier abgeläutet. Ja, auch mit dem, was mich auch hier mit der Stahlkette, mit den Handstellen, hat mich auch gar nicht abgeholt. Nö, das war nix.
Ich hatte auf Kyle O'Reilly gehofft, der ja wieder genesen ist jetzt mittlerweile, ne? Wird definitiv zurückkehren zu AEW und sich vermutlich seinen Kollegen Adam Cole und Roderick Strong anschließen. Das wäre so ein bisschen so mein Wunsch gewesen, ja, dass der so den Safe macht oder so.
Ähnlich mitgezittert habe wie bei der Battle Royale, war dann das dritte Match, denn da ging es um die Tag Team Titles. FTR, die amtierende Titelträger, hatten es zu tun mit Jeff Jarrett und Jay Lethal. Mark Briscoe war der Special Enforcer oder Special Guest Referee. Das hat man ja auch ganz gut aufgebaut gehabt, ne? Und die Sorge, dass eben hier dieses TNA Stable diese Titel holt, ne, vorhin schon angesprochen, ne? Jetzt ist so dieses Sommerloch, das heißt, jetzt kann man gut mal so einem Heel den Titel geben und dann können die Faces das jagen. Und da dachte ich, hoffentlich machen sie das nicht. Ich hatte ja wirklich schon hier auch mit Dixie Carter gerechnet, damit man ja einfach noch mehr Heat zieht. Und am Ende, ne, es gab dann hier den Gitarren-Shot von Karen Jarrett. Ich weiß gar nicht mehr, wem sie den verpasst. Dem Mark Briscoe, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht. Also es war ein Toro als auch ein Baboho.
Es gab natürlich das war ja das Schockierende. Nachdem der Referee ausgenockt war, kam er nach einiger Zeit, Aubrey Edwards kam jetzt zum Ring und wollte hier ihren Job tun und hat dann auch knallhart, verdammt nochmal, scheiß nochmal, einfach eine Gitarre eingesteckt auf den Kopf, ey. Das fand ich erschreckend. Habe ich es auch noch nicht gesehen, dass man eine Referee-Dame mit einem Gitarrenschlag niederstreckt. Das war schon krass. Und das war übrigens auch diese Phase, wo man dachte, okay, jetzt wird's echt gefährlich für FDA. Mhm, war wirklich sehr, sehr spannend. Fing auch ein bisschen träge an, aber wurde immer besser und gerade so die Endsequenz letzten 5 Minuten waren oder 10 Minuten waren sehr spannend. Konnte sich zum Glück
durchsetzen. Ja, auf jeden Fall. Konnten sich zum Glück durchsetzen, haben den Titel verteidigt. Dann gemeinsam mit Mark Briscoe hat man hier noch ein bisschen gefeiert. Weiter ging's mit dem AEW-TNT-Title-Match. Das Ganze war ein Ladder-Match. Wardlow wollte seinen Titel verteidigen gegen Christian Cage. Hat es auch geschafft. Und Christian Cage, der ja schon mal zwischenzeitlich, ne, auch wie Edge und so viele andere, ja zurücktreten musste, aufgrund einfach von zu vielen Gehirnerschütterungen, habe ich natürlich auch ein bisschen Sorge gehabt um ihn. Hab man aber relativ safe hier mit ihm durchgeführt. Und den verrücktesten Spot, Nico, der kam von Wardlow. Das war schon, ja, ich glaube, auch eine Hommage an Jeff Hardy. Hardy, ne, der mal diesen Spot hatte von einer gigantisch hohen Leiter. Und Jeff Hardy, der ist deutlich kleiner. Der hat auch natürlich den Schwerpunkt ganz anders liegen. Wardlow mit seinen immens breiten Schultern auf dieser hohen Leiter, da habe ich zwischenzeitlich kurz gedacht, wenn die jetzt nach links oder nach rechts kippt, also er ist tot und wahrscheinlich auch noch vier Fans, die unter ihm landen, sind auch noch tot. Er hat's aber, also wie, als würde er nichts anderes machen, als wäre es hier irgendwie so ein Olympianike, hat er das Ding da runtergesprungen, fantastisch.
Deshalb bin ich krass, dass er die Swanton Bomb springen kann, das wissen wir, ne, vom Top Road.
Ich wollte gerade sagen, zeigt er gerne vom dritten Seil auch, ne.
Aber auch irgendwie faszinierend, ne, für einen Wrestler mit dieser Statur, ne, weil es einfach geschmeidig aussah, aber dass er auf dieser Leiter wirklich durch zwei Tische Luchasaurus lag, glaube ich, drauf. Ja, es war die Hommage an Jeff Hardy, hat auch die gleiche Geste gemacht, bevor er runtergesprungen ist, und das war schon krass, muss ich sagen. Das war schon echt cool. Was ich ein bisschen trashy fand an dem Match, war Arn Anderson, der sich dann auch unbeweglich, wie er ist, und aufgedunsen, wie er ist, zum Ring bewegte und Wardlow helfen wollte, hat, glaube ich, den Luchasaurus versucht, den Finger abzubeißen. War mir ein bisschen viel Kunstblut, das sah ein bisschen trashig aus. War nichtsdestotrotz ganz witzig. Und Christian, ja, also mit ihm kann man einfach ordentliche Matches worken, ne? Das ist einfach so. Er hat jetzt nicht die krassesten Moves gemacht, aber er hat sie gut verkauft. Von daher, schönes Match. Wardlow konnte sich hier durchsetzen in einem Ladder-Match.
Genau, er ist ja auch einfach ein alter Hase, was diese Matchart angeht. Also da macht ihm keiner was vor. Wardlow setzt sich tatsächlich hier durch. Dann hatten wir ein Match, da ging es um den Damentitel, AEW-Damentitel, und da stand vorab gar nicht so fest, Nico, ob dieses Match überhaupt stattfinden wird. Tony Khan auch vorher, ich hatte nochmal den, es ging auf donnerstags, freitags oder so, es gibt nochmal diesen Pressecall, ne, wo Tony Khan auch mal ein paar Fragen beantwortet, und da wurde er auch gefragt, nee, was ist denn mit Jamie Hayter? Hayter, ist die verletzt, findet das Match statt oder? Und er hat gesagt, ja, sie ist verletzt, das haben wir auch die letzten Wochen ja hier jeweils schon auch so bekannt gegeben, und zum Match konnte er nichts sagen, und Toni Storm, die wartete im Ring, ne? Und ich dachte schon so, was machen sie jetzt? Machen sie jetzt dieses typische, der Referee zählt bis 10 und wenn er bei 9 ist, dann kommt sie doch noch. Ihr Theme spielte einfach zum zweiten Mal und dann kam sie rein, wurde hier von Saraya und Ruby Soho zum Ring geprügelt, und das Match an sich, Nico, war dann tatsächlich auch relativ kurzer Prozess. Zwischenzeitlich sah es nochmal ganz gut aus, ne? Dr. Britt Baker und die Kawashida, die zur Hilfe kamen, aber letztendlich Storm Zero, 3 Minuten offizielles Match, wie der Referee das Match überhaupt noch anläuten kann. Jamie Hayter, die war noch nicht mal auf den Beinen richtig, und der Referee läutet das Match an. Das war schon ein bisschen grenzwertig. Also da würde ich gerne nochmal einen Videoschiedsrichterbeweis sehen.
Sehr gerne. Ich war überrascht. Ich habe Jamie Hayter getippt, muss gestehen, dass ich diese gesamte Storyline einfach gar nicht wirklich wahrgenommen habe in den letzten Wochen und auch nichts von Jamie Hayters Verletzung wusste. Ne? Ist eine echte Verletzung auch, ne? Die sie ein bisschen einschränkt, glaube ich. Das war mir irgendwie gar nicht bewusst. Deswegen habe ich ganz, ganz hundertprozentig habe ich auch gesagt, Jamie Hayter verteidigt. Aber gut, das war meine eigene Doofheit. Dann dachte ich während des Matches, weil ich immer noch nicht wahrhaben wollte, dass sie wirklich verletzt ist, okay, der Titel wechselt jetzt hier, damit er im Wembley Stadium wieder zurückwechseln kann, was auch vollkommen dumm ist irgendwo. Aber ja, das war ich ein bisschen enttäuscht und ja, hatte danach nachgelesen, dass da um eine echte Verletzung ging, von daher okay. Wie hattest du getippt? Hast du den Titelwechsel eingeloggt?
Oder? Nee, leider nicht.
Auch nicht, okay.
Ich hatte mir überlegt, also erst dachte ich, es wechselt der Titel, man nutzt jetzt einfach die Chance mit der Verletzung, um das quasi als Ausrede zu nehmen, und dann dachte ich aber, glaube ich, auch, das Match findet wahrscheinlich eh nicht statt oder so, ist egal, was ich tippe. Und ja, schade, verschenkte, also ähnlich hier, das ist ja das Gleiche, die gleiche Situation mehr oder weniger wie mit Asgard, ne? Und es kommt noch eine Verletzung hier bei Jamie Hayter dazu, also das wären einfache 4 Punkte gewesen, aber haben auch tatsächlich im Tippspiel, ach, wir können das ja hier anklicken, ne? Habe ich jetzt herausgefunden, wir können mal gucken. Es haben tatsächlich nur 23% auf Toni Storm getippt, ne? 76% haben eben auf Jamie Hayter getippt. Also das war schon der Favoritentipp. Aber jetzt mal gucken, was man mit Toni Storm macht. Und du hast schon richtig gesagt, da gibt es genug Herausforderungen. Und sie wurde auch angesprochen in der Nach-Pay-Per-View-Pressekonferenz, wie es denn wäre hier, ob die ehemalige Sasha Banks, ne, Mercedes Moné, ob die potenzieller Kandidat her auch wäre für die Outlaws. Ne? Und da sagte Toni Storm nur, naja, also weiß nicht, ob sie hier ein potenzielles Mitglied ist für die Gruppierung, kann ich so nicht beantworten, aber ich würde ihr auf jeden Fall nochmal den Fuß brechen. Oh. Und entsprechend, also hier hat man auch schon. Ich bin ja gespannt, weiß nicht, ob das irgendwann mal rauskommt, dass vielleicht die hier Mercedes Moné tatsächlich für Forbidden Door eingeplant war. Ich würde das nicht ausschließen. Ne? Eigentlich sollte ja hier den Strong Title, den man mehr oder weniger extra für sie ja kreiert hat, sollte sie ja gewinnen. Und
die Verletzung ist wohl doch nicht, hatte ich heute gelesen, doch gar nicht so krass, wie man erst vermutete von Sasha Banks. Okay. Also mit etwas Glück. Ich weiß nicht, ob es bis zu New Japan, bis zum wie heißt es? Forbidden Door Pay-Per-View. Ups, der Fit ist einmal ausgeschlossen, aber ich glaube, es ist nicht so wild, wie man erst dachte.
Okay, also drücken wir mal die Daumen und warten mal ab, was wir da noch von ihr sehen werden, ob wir was von ihr sehen werden. Dann gab es ein, das musst du mir auch erklären, vielleicht habe ich es noch nicht verstanden, ein AEW World Trios Title Open House Six Person Tag Team Match, eine offene Herausforderung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, das sind die Open House Rules, die sie ja immer.
Nein, aber gab's nicht, war das nicht auch eine offene Herausforderung? Also gab's das nicht?
Auch das.
Ne, auch das, was ja keinen Sinn machte, weil doch die Acclaimed und Billy Gunn sich das Recht erarbeitet hatten.
Haben
auf
sie
dieses
das?
Match, oder? Ich meine, haben sie nicht letztens so eine Trios Battle Royal oder was gewonnen?
Das mag sein, ich weiß nicht, ob sie schon ihre Chance genutzt haben.
Nein, deswegen wunderte ich mich so. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie das Match regulär auf die Card setzen, haben sie nicht gemacht und dann sagen sie, okay, es gibt eine Open Invitation und dann kommen die, also das hat für mich tatsächlich im Aufbau keinen Sinn gemacht, vielleicht habe ich aber was falsch verstanden.
Warum kündigen sie das nicht an, bitte? Ne? Ich meine, ich hatte mich vorher schon darüber aufgeregt, dass unsere Freunde von House of Black nicht auf der Card sind und das Match hat mich jetzt auch nicht so brutal abgeholt, ja. Also da waren auch schon so Phasen bei, wo ich dachte, mein Gott, ist das lame. So als hätten sie, als wenn es wirklich spontan gewesen wäre, das Match. Mhm. Gegen Ende, ja, okay. Die Regel, die sich die Acclaimed und Billy Gunn ausgesucht haben, war, dass sie keine neue Regel addieren wollten zu diesem Match. Ziemlich doof. Ich hätte da bestimmt immer irgendwas Lustiges in petto. Von daher konnten sie sich nicht durchsetzen. Unsere Freunde vom House of Black weiterhin Titelträger der Trios Tag Team Title.
Auf jeden Fall. Aber gucken, was uns da Trios Title und House of Black, glaube ich, auch mit Kandidaten für Collision, ne, für die neue Samstagshow. Und habe ich schon vor ein, zwei Wochen hier gedroppt, wo ich gesagt habe, also Malakai Black, den sehe ich potenziell dann auch hier mal auf irgendwann aufs nächste Jahr gesehen, gerne mal in einem Titelrennen. Vielleicht mal gucken, was da passiert. Dann, siebtes Match des Abends, AEW TBS Title Match, Jade Cargill gegen Taya Valkyrie, die hatten es zu tun, es ging um den 60. Sieg für Jade Cargill und nachdem Jade aus dem Finisher von Taya auskicken konnte, konnte sie sich dann selbst in die Position bringen, dass sie ihren Finisher dann, den Taya eben auch verwendet, durchführen konnte. Und da konnte Taya nicht auskicken. Nico, bedeutet das jetzt, dass hier Jade Cargill tatsächlich, ist das ihr Move? Weil sie hatten anscheinend ja so durchgeführt, dass eben hier nicht ausgekickt werden konnte.
Wahrscheinlich wird das ihr Move sein, ja. Ich weiß es nicht. Also mich hat leider Jade Cargill noch immer nicht überzeugt, wobei sie immer besser wird, das muss man ihr sagen. Also wenn ich da zurückdenke an die ersten Matches, die wirklich träge waren und verbotscht waren, ist es mittlerweile auch schon ganz nice. Mit Taya Valkyrie an ihrer Seite, die natürlich irgendwie ein alter Hase auch schon ist im Business, verkennt sie nicht von Impact Wrestling und kurzzeitig bei NXT übrigens auch am Start gewesen. Mhm. Da funktioniert Jade Cargill auf jeden Fall besser, ne? Wenn ihr Gegenüber Erfahrung mitbringt, dann sieht das irgendwie alles smoother aus. Ich denke, das wird jetzt ihr Move sein.
Ich denke auch.
Valkyrie muss sich da was Neues einfallen lassen.
Mal schauen. Aber damit sollte der Abend ja noch nicht zu Ende sein, denn Mark Sterling hier in bester Mr. Fuji-Manier. Ne? Wir haben es ja letztens erst mit den Jungs vom Machtschädel, haben wir es ja reviewed, ne? WrestleMania 9, wo Mr. Fuji nach dem erfolgreichen Salzwurf gegen Bret Hart, ne, da ganz überdrüssig im Ring steht und hier Hulk Hogan herausfordert, ne, und sagt, hier, you can face my Yokozuna. Und das war hier ähnlich. Ne? Mark Sterling hat eine offene Einladung ausgesprochen, hat gesagt, es gibt ja aber gar keinen mehr da draußen. Wir haben ja alle besiegt. Und Nico, dann ertönte die Musik der zurückkehrenden Chris Statlander und der Halle, der hat's richtig Spaß gemacht.
Ich habe die Musik nicht sofort erkannt. Ich war echt.
Ich auch nicht.
Ich dachte so, scheiße, wer kann das jetzt sein? Sasha Banks ist unmöglich. Die ist doch
verletzt. War auch mein erster Gedanke tatsächlich.
Dachte ich, mein Gott, wenn das ein Work gewesen ist, dann herzlichen Glückwunsch. Ah nee, es war Chris Statlander, da bin ich auch sehr gefreut. Hat ja oft mit Verletzungen zu tun gehabt in ihrer AEW-Karriere leider. Und hat jetzt hier die Chance ergriffen und hat es mit Jade Cargill aufgenommen. Und halte ich fest, der Titel, der wechselte. Ne? Jade Cargill natürlich angeschlagen, so ein bisschen, ne, durch das Match gegen Valkyrie. Aber die Open Challenge, das war alles nach rechten Dingen, ging das hier zu. Und somit unsere neue TBS Championship Holderin, Chris Statlander. Herzlichen Glückwunsch. Und fand ich mal ganz schön, wenn jemand wiederkommt und einen Titel holt und dann gibt es ein bisschen Konfetti. Das ist so ein bisschen dieser Feel-Good-Moment. Fand ich ganz cool, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Die Fans haben sich sehr, sehr gefreut. Und wenn die Fans sich freuen, dann freuen wir uns. Weiter ging es dann, und das wusste man schon vorher, es gibt zwei Main-Events, die Reihenfolge, ich hatte zwischenzeitlich noch gelesen, Darby Allin hatte gesagt so, ja, also wir werden auf jeden Fall der Main-Event sein, hat sich auch schon sehr drauf gefreut. Da war er dann wahrscheinlich ein bisschen traurig, denn das Four Pillars-Match, das Four-Way-Match um den AEW World Title, das war der Co-Main-Event, war aber, glaube ich, auch die richtige Reihenfolge, die Tony Khan hier gewählt hat. MJF wollte seinen Titel verteidigen gegen Sammy Guevara, Darby Allin und den Jungle Boy Jack Perry. Und unser Freund MJF, der hat ja zuletzt ordentlich abgeliefert, ne? Sein Ironman-Match gegen Bryan Danielson, das wahrscheinlich beste Ironman-Match aller Zeiten. Vorher hatte er hatte noch irgendwie ein Match, das hat er auch gesagt, das war wahrscheinlich das beste aller Zeiten. Was ein Dog-Color-Match?
Gegen CM Punk, das Dog-Color-Match. Ja, natürlich genau. Auch ein fantastisches Match, ne?
Wahrscheinlich auch das beste Dog-Color-Match. Da gab es jetzt auch nicht so viele, ne, aller Zeiten. Und ich guck gleich mal parallel nach bei unseren Freunden von Cage Match, ob man da irgendwie hier nach Sternen oder was sortieren kann, ob wir da was finden. Weil dieses Match, Nico, dieses Fatal 4-Way-Match, das war auch ausgezeichnet.
Das war fantastisch. Also hätte es dieses große Anarchy in the Arena Match nicht gegeben, wäre das natürlich der Main Event gewesen. Ich hätte es den Vieren gegönnt und es wäre auch ein würdiger Main Event gewesen. So war die Platzierung dennoch okay. Ne, weil nach so einem Anarchy-Match sind die Leute so aufgeheizt, da haben sie keinen Bock mehr auf ein normales Fatal-Four-Way-Match. Von daher, die Reihenfolge der Matches war top. Das Match war richtig gut. Ne? Es ging fast 30 Minuten, 28 Minuten ungefähr. Und es war ja schon ein sehr, sehr, sehr elegantes, gut durchgeführtes, abwechslungsreiches Fatal-Four-Way-Match mit vier wirklich gleich guten Kämpfern. Ne? Also das war einfach, das war richtig, richtig gut. Also ich habe da gar nichts dran auszusetzen und würde hier in der Wertung auch mega hoch rangehen. Also wenn ihr diesen Pay-Per-View noch nicht gesehen habt, warum auch immer, dann macht das, holt das nach. Ne? Also guckt euch auf jeden Fall die beiden Main-Events an. Das lohnt sich definitiv. Das muss man als Catch-Fan sich mal gönnen.
Auf jeden Fall. Also zu viele coole Sachen, um sie alle aufzuzählen. Aber eine Sache, die natürlich so im Gedächtnis bleibt, ist, als jeder einmal den Finishing-Move seines Mentors gemacht hat. Ne? Das heißt, wir sahen von Sammy Guevara die Walls of Jericho. Wir sahen hier den Scorpion Deathdrop von Darby Allin, ne, als Hommage an Sting, beziehungsweise bei Sammy Guevara natürlich als Hommage an Chris Jericho. Wir sahen beim Jungle Boy hier den Unprettier, ne, von Christian. Und wir sahen, da ging ein Raunen durchs Publikum. Wir sahen den Crossroads von MJF. Als Hommage natürlich an Cody Rhodes. Also
sehr durchgezogen auch. Ja. Und wie viel Canadian Destroyer haben die bitte gemacht? Ja, alter Schwede. Das war krass. Also da hat auch jeder Move einfach gesessen, muss man sagen. Ne? Also das war schon krass.
Weiterer cooler Move war, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal jemals so in der Zusammensetzung gesehen habe, ein ein Aufgabegriff. Jeder hat mit einem anderen den Aufgabegriff gemacht. Ne? Also ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Also MJF hat zum Beispiel den Aufgabegriff mit Darby Allin gemacht. Dann hat der Jungle Boy den mit MJF gemacht. Und Sammy Guevara hat ihn mit, ihr wisst, wie ich es meine, ne? So eine Kette. Also jeder hat zeitgleich einen Aufgabegriff an einem anderen Catcher des Matches durchgeführt. War aber auch gleichzeitig in einem Aufgabegriff des anderen Wrestlers. Ne? Also wie so eine Kette. Das war auch sehr, sehr cool, sehr, sehr schöne Idee, ja.
Top. Also gutes Match. Das hätte mein Main Event sein können, war es aber nicht. MJF konnte sich durchsetzen am Ende des Tages, haben wir wahrscheinlich auch alle getippt.
Mit dem Side-Headlock-Takeover, das hatte ja eigentlich, Darby Allin angekündigt, ja, ne, dass er das macht. Wir können mal gucken, wie die, ja gut, es haben 99% haben auf MJF getippt. Der eine, der es nicht gemacht hat, wir können mal gucken, hat vielleicht jemand auf, kann ich das hier anordnen? Nee, ich glaube nicht. Der eine, der es nicht gemacht hat, hat wahrscheinlich auf Anik No Contest, kann man ja nicht. Also ich weiß nicht, was der eine gemacht hat oder wer es war, aber viel Erfolg. Also ein Tipper hat hier einen Risikotipp auf jeden Fall gemacht. Ja, vielleicht war es Darby Allin selber.
Das ich habe der Dschungeljunge tippt ja auch mit bei uns, ne?
Oh, das.
Beim Simon, dass der gesagt hat, pass mal auf, der steht doch nicht richtig fest, ne? Ich glaube an mich. Aber nun ja. Nun sollte es denn dennoch soweit sein, denn es ist der Main Event des heutigen Abends, nicht des heutigen Abends, sondern des Abends in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ihr wisst, was ich meine. Anarchy in the Arena, The Blackpool Combat Club gegen die Young Bucks, bestehend aus Kenny Omega, den Young Bucks, die Elite meine ich natürlich, und aber auch Adam Page, ne? Der Hangman wieder an der Seite seiner alten Kollegen. Anfangs noch mit Augenklappe, die hat er sich dann relativ zeitig im Match abgerissen. Diese acht Leute haben sich einfach alles gegeben, und was sehr unique war dieses Mal, des Blackpool Combat Clubs, beziehungsweise der Track von John Moxley, der letztes Jahr ja schon von Band einfach durchlief und immer wieder, wurde diesmal live gespielt. Sehr, sehr schön, haben wir beide so empfunden. Wir hatten kurz danach geschrieben, die Band stand auf der Entrance Ramp, haben diesen Wild Thing Track gespielt und hörten einfach nicht auf. Und dieses Match, das fing einfach an. Und, es wurde sich durch die Arena gebrawlt, so wie mir das vorstellt, eine Anarchy in the Arena, holy shit. Und diese Band wurde nach, weiß nicht wie viele Minuten, erstmal gestoppt durch einen Superkick gegen den Sänger, ja. Tolle Idee, mega Chaos, und genau so muss es sein. Ultra brutal, was wurde nicht alles eingesetzt? Stacheldraht, da waren Heftzwecken. Mein Gott, da ist fast ein Schuh explodiert. Da wurde wirklich ganz, ganz tief in die Trickkiste gegriffen, und das liebe ich irgendwie an AEW, so wie damals das erste Stadium Stampede Match. Das war ja auch irgendwie so ein Ding, so, mein Gott, geil. Ich habe das Match dreimal gesehen, und das Match war auch so abwechslungsreich, dass du es einfach mindestens zweimal gucken musst, um jede Aktion wahrnehmen zu können, weil es einfach so chaotisch ist.
Genau, die Kameramänner hatten es ja auch nicht einfach. Ich erinnere mich an einen Spot, da gab es den Backbody Drop hier von Kenny Omega gegen Moxley in den Stacheldraht, und da muss man auch in der Wiederholung zeigen, weil man kurz mit der Kamera schon wieder woanders war. Und das mit der Musik, die Fans haben wir auch gefeiert. Und ich erinnere mich noch beim letzten Jahr, das war großartig, ne, dass das Team einfach den Großteil des Matches durchspielte. Und als hier die Band live performt hat am Anfang, habe ich das gar nicht direkt miteinander verbunden. Und erst als dann der Kampf, als dann die Schlägerei losging und die Musik weiterspielte, fiel mir das wieder ein. Ich denke so, oh Mensch, das war doch letztes Mal so genial. Und das Upgrade, was ich tatsächlich noch gehabt hätte, wäre gewesen, wenn man den Frontman zum Beispiel schon ein bisschen früher, ne, also wenn er beim 2,5. Mal durchspielen, wenn man ihn da schon gesuperkickt hätte, und dann hätte man so 10-12 Minuten weitergecatcht, und auf einmal hätte man so und dann machst du diesen Mic-Check, sorry for the break, sorry for the intermission oder sowas, und dann hätte er nochmal weitergesungen. Und
mit
dann
einem blutigen Gesicht.
Genau, und dann wäre die komplette Elite hochgegangen und hätte einfach das komplette Ding zerlegt, ne, mit allem drum und dran. Das wird tatsächlich, vielleicht hebt man sich das nochmal auf, aber die Fans hatten richtig Bock, richtig, richtig Spaß. Das Ende, Nico, dann aber doch sehr, weiß ich, ob es sehr überraschend war, wir hatten Don Callis so als
für mich
als Sprachrohr am Ring, und Takeshita, der griff dann letztendlich hier ein und sorgte dafür, dass der Blackpool Combat Club, Nico, sich durchgesetzt hat.
Ich habe hier auch natürlich auf die Elite getippt. Und war mir so sicher, dass sie sich hier durchsetzen werden, einfach auch als Rache von Kenny an. Don Callis hätte man natürlich auch irgendwie weiter aufbauen können, die Geschichte zwischen den beiden. Hier hat man sich anders entschieden. Don Callis, der auftauchte, der sich zum Ring begab, ja, in der Endsequenz, und da dachte ich schon, scheiße, es greift der Typ ein. Was erstmal nicht funktionierte, und dann Takeshita plötzlich auftauchte, vermummt, und ja, das Ruder rumriss, sich auf die Seite von Don Callis stellte. Ich glaube, es gab schon mal ein Angebot an ihn, ne, sich dem Blackpool Combat Club war da nicht mal was, ne? Also man hatte bestimmt. man hatte ihm ja schon mal irgendwie angeboten, ne? Das heißt, die Seiten zu wechseln, ne? Er war ja noch nie auf einer Seite, aber das war jetzt nicht vollkommen überraschend. Ich habe nicht mit ihm gerechnet, war auch dachte jetzt, mein Gott, wer kann dieser vermummte Mensch sein? Wen kannst du denn jetzt noch irgendwie auspacken, ne? Will Ospreay vielleicht oder sowas, ne? Nur um Kenny Omega zu ärgern, um ein Match bei Forbidden Door zu bekommen. Ja, Elite. Es hat nicht sollen sein. Nick oder Matt Jackson, ich weiß nicht, wer von euch die Heftzwecken in der Ferse hatte. Ah, das war auch richtig, richtig böse.
Das hat beim Zugucken weh, vor allem, wo er dann damit laufen musste und er musste dann auch doch auftreten.
Oh, ne? Scheiße, ey, da bin ich zusammengezogen. Ich bin selber mal auf zwei, drei Heftzwecken getreten.
Weißt du, was noch schlimmer ist als Heftzwecken?
Glas.
Legosteine. Der Steiner und die anderen Väter hier werden das sicherlich wissen. Lego tut mehr weh als Glasscherben und Dinger. Aber
ist eine Heftzwecke.
Ist auch sowas passiert?
Ja, selbstverständlich. Und zwar von großer Höhe. Und zwar habe ich damals in meinem Kinderzimmer, ich erinnere mich daran, bin ich auf eine Leiter gestiegen, um ein Poster anzubringen.
Poster war das?
Das weiß ich nicht mehr genau. Aber eine meiner Wände, die war so ein bisschen so Rigips-Style. Ne? Das heißt, da konnte ich Poster mit Heftzwecken dran klatschen. Und ich stand da, habe das angebracht und auf der Leiter, und da ist mir diese Packung mit den Heftzwecken runtergefallen. Okay. Erstmal nicht schlimm.
Ja.
Ich ahne, wo es hingeht. Beim Absteigen bin ich aber mit der Leiter umgefallen, hätte auch böse enden können. Oh, ich bin ernsthaft mit dem rechten Fuß, ich werde es niemals vergessen, in Socken natürlich, volles Fund rein, ich weiß nicht, wie viele es waren, alle in der Ferse, und mit dem Rücken auf so einen Tisch, der im Kinderzimmer stand. Und ich habe mich nicht verletzt, zum Glück, kleinen blauen Fleck am Rücken, aber hatte da diese Heftzwecken drin. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, also dieses Einstechen und das Rausziehen, aber es war schon scheiße. Wir müssen das demnächst mal live mal probieren.
Jetzt. Ich denke auch.
Wenn wir beide nochmal
irgendwo...
Ja, spätestens bei der Weihnachtsgala.
Spätestens bei der Weihnachtsgala, vielleicht sogar beim 11 Jahre Männerabendjubiläum am 15.07.
Oh ja. Yeah.
Das wäre auch ein schöner Anlass. Da könnte man das vielleicht auch mal machen. Also, ja. Also der Pay-Per-View gut angefangen. Dann gab es so ein kleines Tief, ne? Das Jericho Cole-Match war jetzt nicht so der Hammer, und
aber nach hinten raus, die letzten Dreiviertelstunde hättest du kürzen können, locker.
Ja, ja. Also nach hinten raus, die letzten zwei Matches, absolut Weltklasse. Schaut euch das an, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Wie gesagt, 28 Minuten für das Four-Way-Match und nochmal knappe 27 Minuten für das Anarchy in the Arena-Match. Und auch hier hat man jetzt generell eben also diese Fehde wird weitergehen, ne, zwischen dem Blackpool Combat Club und eben der Elite. Denn Kenny Omega, der hat's auch angekündigt, als die Kameras aus waren, hat gesagt, also er ist Backstage nicht der beliebteste, aber die Welt ist noch ein bisschen größer als AEW, und er hat da noch so ein, zwei Freunde, die er jetzt wohl mal anrufen würde, um eben diese zahlenmäßige Unterlegenheit hier auszugleichen. Und da kommen natürlich zwei Namen ins Gedächtnis. Ein Name würde, glaube ich, auch meinem Prognosen-Tippspielergebnis in diesem Jahr auf jeden Fall helfen. Die Rede ist natürlich zum einen von Kota Ibushi, der gemutmaßt wird, und auf der anderen Seite jemand, der dann auch bei Dynamite eben nach dem Pay-Per-View, also in der letzten Nacht, genamedropped wurde. Niemand Geringeres, nämlich Don Callis, der zählte hier auf, Takeshita, der ist besser als alle, und zählte hier Inoki und viele weitere auf und nannte unter anderem auch unseren guten Freund Okada. Das heißt, das wäre natürlich hier ein Monster-Match, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass wir hier die Young Bucks, Kenny Omega, den Hangman und dann vielleicht sogar noch Kota Ibushi und eben Okada auf der einen Seite sehen würden gegen ja den Blackpool Combat Club inklusive Takeshita auf der anderen Seite.
In was für einem Match ist die Frage, ne?
Ganz genau, also
Also ich meine, die Anarchy-Match kannst du jetzt nicht mehr toppen, ne? Also meinst du wirklich, es wird nochmal so ein Multiman?
Wie ist denn dieses andere? Blood and Guts.
Blood and Guts, ne? Das ist natürlich noch eine Möglichkeit. Blood and Guts.
Aber da sind dann eigentlich auch Ibushi und Okada sind nicht so, vielleicht macht man das dann tatsächlich auch irgendwie die als Special Enforcer oder was auch immer,
die, ne? Die, aber die bladen sich nicht, ne?
Ich bin sehr gespannt, was hier passiert und ich freue mich ja drauf. Ich hab's prognostiziert, ich glaube, die Prognose war, muss ich nochmal nachgucken, aber Kenny Omega und Kazuchika Okada, die treten zusammen in einem Tag Team Match an. Das wäre hiermit dann ja erfüllt, ne? Ist ein Multi-Man Tag Team Match. Und ich glaube, prognostiziert, sie treten auch noch in einem Singles-Match dann an. Wenn sie das natürlich vielleicht sogar in London im Wembley-Stadion machen würden, wenn wir dabei sind, wäre das natürlich sehr, sehr gut. Hatte ich eigentlich erzählt, dass ich alle unsere Karten habe für Wembley?
Du hast es mir erzählt. Ich weiß nicht, ob du es in der Sendung schon announced hast.
Sehr gut, genau. Wir haben alle Karten. Wir haben quasi in zwei übereinanderliegenden Blöcken 103 und 203 exquisite Karten, also ähnliches Level, wie wir da bei WrestleMania, glaube ich, abgeliefert haben, wird das auch hier für diesen Pay-Per-View sein. Da freue ich mich sehr drauf und es ist ja auch gar nicht mehr so lange, Nico, heute ist ja schon der 1.6. Kannst du dir vorstellen, dass 5/12 des Jahres schon vorbei sind? Also Ende des Monats ist das halbe Jahr schon um. 2023 ist quasi schon zur Hälfte durch.
Das ist ja widerlich, ne?
Ja.
Ich wurde heute auf der Boomer-Plattform Facebook, wurde ich heute darauf hingewiesen, heute der 1.6.2023. Heute vor 2 Jahren habe ich angefangen bei Soundbase Scene Complete zu arbeiten. Also seit 2 Jahren.
Wie fühlt sich die 2 Jahre an?
Wie 10.
Ja.
Ich meine, klar, ich habe natürlich in meiner Selbstständigkeit früher auch schon für die gearbeitet, ne? Aber war dann auch lange in Agentur, fast 7 Jahre. Ja? Und das ist jetzt schon wieder 2 Jahre rum, das ist beängstigend, Dennis. Und was auch beängstigend ist, nächstes Jahr WrestleMania 40 in Philly, meine erste WrestleMania 30 in New Orleans, auch schon wieder 10 Jahre her. Ne? Holy shit. Also das ist, also langsam wird's unheimlich, ne?
Langsam,
ich glaube, je älter man wird, wir sind ja noch sehr jung, aber je älter man wird, ne, desto schneller vergeht die Zeit, ne? Also zumindest das Zeitempfinden ist so ein bisschen anders. Und wo du das gerade sagst, dass das Jahr ist schon wieder zur Hälfte rum, das ist krass.
Das ist krass. Aber jetzt gehen, ich habe gesehen, wir haben jetzt so aktuell ist schon das Wetter recht gut, ne? Also für Hamburger Verhältnisse diese Woche eigentlich mehr oder weniger Sonnenschein und 20 Grad. Ich habe aber schon gesehen, nächste Woche soll es dann tatsächlich mal so Richtung 22, 23, 24, 26 Grad gehen. Also auch hier in Hamburg kommt so langsam der Sommer an. Ich guck mal, das heißt dann eigentlich, ja gut, wenn man für Leverkusen guckt, da sind wir dann tatsächlich irgendwie so zwischen 26 und 28 Grad schon. Hier Hamburg ist ja immer ein bisschen kühler, ne, an der See gelegen quasi und dementsprechend geht der Sommer jetzt langsam los.
Mal gucken, wann wir uns beschweren, ne? Oh, ist das heiß draußen, mein Gott, hier überall fast 40 Grad, das kann nicht mehr lange dauern.
Das ist ja dann hier das Schöne in Hamburg. In Leverkusen war es tatsächlich oft, ich habe dir schon ein, zwei Mal erzählt, wo wir damals eingezogen sind, war unsere Küche noch nicht direkt da. Also wir haben irgendwie 1,5 Wochen oder sowas in der Wohnung schon gewohnt, aber die Küche war noch nicht da. Wir hatten entsprechend auch keinen Kühlschrank. Da mussten wir immer zum Real gehen und das Einzige, was die da gekühlt hatten an nicht-alkoholischen Sachen, war die Gaffel-Fassbrause. Also wer da aus der Gegend kommt, NRW, ne, und die Gaffel-Fassbrause kennt, der weiß, das ist ein unheimlich guter Durstlöscher. Und hier in Hamburg, aber der Klimawandel tatsächlich fast auch schon
so wie Krombacher.
Ja, ähnlich. Der Klimawandel macht natürlich auch hier nicht Halt. Das heißt, auch hier war es jetzt schon mal öfters so die letzten Jahre, dass ich da nachts aufgestanden bin, um einmal quer zu lüften, dass man so ein bisschen die warme Luft aus der Wohnung aus rauskriegte. Aber mal schauen, letztendlich kann man sich nicht beschweren, ne? Ich habe hier 2 Kühlschränke, in dem einen ist nur Bier drin, also der Sommer kann kommen und dann geht's los. Bei Dynamite, Nico, das müssen wir noch sagen zum Abschluss, was da angekündigt wurde, war nämlich eine weitere Ankündigung von Tony Khan. Der hat ja erst vor 2 Wochen hat er angekündigt, dass es diese neue Sendung geben wird, samstags von 20 bis 22 Uhr amerikanische Ostküstenzeit, ne, zur besten Sendezeit. AEW Collision, da wurde auch zeitgleich das Logo revealed, ne, quasi 1:1 wie damals das alte Nitro Logo ja war. Dann hat er letzte Woche announced, dass die erste Sendung von Collision am 17.06., dass die, also am Samstag in 2 Wochen ist es schon soweit, dass die im United Center in Chicago stattfinden wird. Da gab es dann schon CM Punk Chance und Nico, und diese Woche mit einem weiteren Announcement hat er noch einen draufgesetzt, denn er hat verkündet, dass CM Punk am 17.06. im United Center dabei sein wird. Man hat ja schon gut Tickets verkauft. Natürlich das Ding, das ist eine Riesenhalle, also kein Stadion, aber so die größte Halle, Indoor-Halle, was es so typischerweise gibt. Also 18.000 Leute kriegst du da wahrscheinlich rein, 16.000, 18.000. Wenn du da ein Basketballspiel hast, hier gehen natürlich ein paar Plätze weg, ne, für Bühne und ihr weiter, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, man hat knappe 9 oder sowas, 8.000, 9.000 hat man jetzt schon verkauft. Jetzt hat man CM Punk angekündigt. Also ich denke mal, dass man da mit 12.000 Tickets oder sowas rausgeben wird. Das ist sehr, sehr ordentlich, das ist sehr, sehr gut. Und das CM in CM Punk, das könnte Nico, denn er ist auch für viele weitere Collision-Dates mittlerweile angekündigt, also mindestens für eins. Das CM in CM Punk, das könnte für den Collision-Man stehen, denn Nico, da zieht man jetzt viel Hoffnung drauf und ich bin gespannt, ja.
Ja, CM Punk, ein guter Freund von uns natürlich. Ja,
einer der Besten.
Wir freuen uns, dass du wieder am Stissel bist. Zwei Sachen, lieber CM Punk. Erstens, verletzt dich nicht wieder so schnell. Und zweitens, halt dich mal so ein bisschen zurück. Ne? Also nicht ganz so viel, nicht mal alles so ernst nehmen und auch mal die anderen machen lassen und einfach so ein bisschen entspannter sein. Wenn du das durchziehst, dann freuen wir uns total darauf. Freuen wir uns denn auch darauf, dass wir CM Punk eventuell schon im Wembley Stadium sehen können?
Meinst du? Ich denke, das wäre natürlich gesetzt sein, ja. Wenn sie da ankündigen, meine größte Sorge ist auch die Verletzung. Also verletzungsanfällig kann man ja schon sagen. Manchmal, das eine Mal war es einfach Pech, ne, wo sich da den Fuß irgendwie gebrochen hat, als dann die Absperrung da gesprungen ist. Und das andere ist natürlich einfach mit steigendem Alter, ist nun mal so, ne, wird man ein bisschen verletzungsanfälliger. Ich bin sehr gespannt, denn die Reaktion in, also Dynamite fand in San Diego statt. Publikum super, super hot. Also wenn ihr Dynamite noch nicht gesehen habt, schaut mal rein, das Publikum richtig gut drauf. Don Callis in Bester, damals musste ich denken an die Promo, die Roman Reigns mal nach WrestleMania gehalten hat. Ich glaube, wo er den Undertaker besiegt hat, wo sie Roman Reigns gar nicht haben sprechen lassen, ne? Wo Roman Reigns komplett ausgebuht wurde. Ähnliches Level hier mit Don Callis. Das war richtig, richtig gut. Das Publikum hat ihn komplett gehasst. Ich dachte, gleich springt einer hier mit der Machete über die Ringabsperrung und geht auf ihn los.
Ja, ich liebe
richtig
sowas.
Heiß. Und als die Ankündigung kam mit CM Punk, erst grenzenloser Jubel und dann aber auch einige Buhrufe. Und ich denke, lehne ich mich aus dem Fenster, die Promo, die CM Punk da am 17.06. halten wird, wahrscheinlich die wichtigste seiner Karriere, denn ich glaube, damit kann er schon hier, damit wird er so ein bisschen das Summer of Punk, wird er so ein bisschen den Weg ebnen, ne? Wird er es ansprechen? Was wird er ansprechen? Wird es vielleicht tatsächlich schon so angesprochen, dass man davon ausgehen kann, okay, wow, es wird vielleicht tatsächlich bei All Out ein Match zwischen CM Punk und Kenny Omega geben, oder es wird in London ein Tag Team Match geben, CM Punk und FTR gegen die Young Bucks und Kenny Omega, ne? Oder wird es einfach totgeschwiegen? Also ich bin sehr, sehr gespannt, was CM Punk da raushaut.
Totgeschwiegen wird es nicht. Ich denke, er kann sich nicht da zurückhalten. Er wird irgendwie, und wenn es nur in den Nebensatz ist, wird er das ansprechen.
Ja, also irgendwas muss er machen.
Aufbaut. Ne? Also, dann, also wenn wir wissen, wenn er hart drauf eingeht, wissen wir natürlich, okay, die Parteien sind sich einig, die Fronten sind irgendwie hier entspannt wieder und es kann weitergearbeitet werden. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Deswegen, also die erste Collision-Episode, die solltet ihr als Catch-Fan nicht verpassen. Ist noch ein Momentchen hin, aber wir werden natürlich davon berichten. Da bin ich sehr, sehr hyped auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, das sollte man auf gar keinen Fall verpassen. Und CM Punk in Chicago, das erinnert mich, muss ich auch dann dran denken, so ein bisschen an die Fehde damals zwischen HBK und Bret Hart. Ne? Da ist man damals oft hin und her gewechselt, dass man so oben an der kanadischen Grenze hin und her getourt. Ne? Und wenn Bret Hart wenn die Show in Kanada stattfand, dann war Bret Hart das Babyface und Shawn Michaels war der Heel. Und wenn sie dann eine Show in den USA hatten, eine Woche später, dann war es genau andersrum. Ne? Und ich bin gespannt, wie das mit CM Punk läuft. Also in Chicago sind sicherlich mindestens 80% für ihn. Wenn es dann aber woanders hingeht, dann könnte das auch 50-50 oder 20-80 sein. Also ich bin sehr gespannt, was man daraus macht. Ich glaube, das bietet einfach jetzt ein ganz, ganz großes Potenzial. Und ich hoffe, dass Tony Khan sich da was überlegt hat. Brian Danielson hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, dass auch er beim Booking aktuell so ein bisschen involviert ist. Und ich hoffe, man hatte ja jetzt genug Zeit, ne? Nach Brawl Out, nach dem Kampf bei All Out, hatte man jetzt, glaube ich, genug Zeit, sich was zu überlegen. Und ich bin gefreut, erfreut, kann man schon sagen. Und wir werden natürlich noch ein bisschen dazu berichten, werden mal gucken, ob noch weitere Matches angekündigt werden für diese erste Show und so weiter und so fort. Ansonsten haben wir, Nico, am, lass mich nicht lügen, wann ist der Pay-Per-View Forbidden Door?
Oh, da müsste ich auch nachgucken.
Ich gucke mal parallel
nach. Müsste ja
Forbidden, so schreibt man Forbidden Door 2023, findet statt am 25. Juni. Also,
oh, okay.
Krass. Samstag, 17. Juni, die erste Collision Show. Samstag, 24. Juni, die zweite Collision Show. Und dann den 25. ist dann der Pay-Per-View. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Dynamite und zwei Collisions vor Forbidden Door. Das heißt, da darf man natürlich auch damit rechnen, dass wir noch den einen oder anderen von New Japan jetzt auch sehen werden in den nächsten Wochen.
Ich bin sehr gespannt. Ne? Mir war gar nicht so bewusst, dass das schon so nah ist. Ne? Aber ja, heute ist ja schon der 1.6. Wo wir über die Zeit reden, ne? Die so schnell vergeht. Erschreckend. Aber darauf freuen wir uns und da hoffen wir natürlich, dass die Zeit schnell vergeht. Forbidden Door, letztes Jahr ein großartiger Event. Das Fatal 4-Way Match, leider so ein bisschen traurig gewesen, weil sich Adam Cole ja verletzte. Ne? Und die Gehirnerschütterung, ja? Die hatte so ein bisschen so einen Schatten über das Match geworfen. Ne? Es wurde, glaube ich, auch kürzer geworkt. Ich hoffe, dieses Jahr verletzt sich da keiner und uns erwarten da garantiert großartige Matches. Ich freue mich natürlich auf Will Ospreay gegen Kenny Omega. Das war ja auch mein Tipp gewesen in den Prognosen, dass sie das Rematch bekommen bei Forbidden Door. Mal schauen. Also gerade sieht es noch nicht danach aus, aber es kann viel passieren in diesen drei Wochen.
Wir warten mal ab und werden euch hier natürlich auf dem Laufenden halten. Der nächste WWE-Paper wird übrigens, wie vorhin schon angekündigt, am 1. Juli. Money in the Bank aus London. Die sind natürlich für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt so ein bisschen die Sonne. Vielleicht hört ihr ja gerade auch diesen Podcast entweder beim Cabrio-Fahren oder ihr sitzt irgendwo im Park oder ihr sitzt irgendwo im Biergarten oder. Also genießt auch ein bisschen die Sonne und das schöne Wetter. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann können wir ein bisschen berichten, denn am Montag sind wir zum ersten Mal zu Gast im Sturschädel. Das ist der Nachfolger vom Machtschädel. Wir sprechen über Pumuckl und das, ich glaube, Schlossgespenst heißt es. Das ist Folge 4. Dazu nächste Woche mehr. Und in dem Sinne wir durch. Ich sag tschüss. Bis dann.
Ja, genießt das Wetter, trinkt viel, viel Bier. Ne? Hydration ist wichtig, meine Damen und Herren. Auf den Sturschädel, da freue ich mich auch schon gewaltig drauf. Montag werden wir diese Folge aufnehmen, werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn diese online ist. Schöne Grüße an Olli und Dieter. Wir hören uns nächste Woche. Und nicht nur wir, sondern auch wir, liebes Reds Universe, hören uns nächste Woche. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.